Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen. Hallo, liebe Fußballfans, liebe Fußballfreunde an diesem Freitag. Heute ist der, was ist heute? Der 2. Dezember. Genau.
Genau.
Das stimmt. Heißt, vor 12 Stunden ist die deutsche Fußballnationalmannschaft ausgeschieden aus dem WM-Turnier. Und das heißt, wir können jetzt wieder ganz befreit über die wirklich wichtigen Dinge reden. Hier ist der Podcast der Herzen, klein aber hart, mit der liebreizenden Christine.
Hallo, schönen guten Tag, mit unserem André.
Ja, hallo, hi. Und natürlich.
Micha, der Kleine, also Micha Klein.
Sag mal, ihr habt aber heute schon viel Kaffee gehabt, oder?
Ja, das ist eine Überdosis.
Wir kommen jetzt direkt aus der Sendung und sind natürlich noch ein bisschen geflasht, auch von den Ereignissen. Gestern am späten Abend, wie gesagt, das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalelf und das alles ohne Binde. Das muss man sich mal vorstellen. Aber gut.
Dieses ironische Nachtreten jetzt, wisst ihr, das hätte ich gerade von dir, ich meine, du hast dir den ganzen Quatsch auch wirklich angeguckt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte da, also ich meine, so ein bisschen Nationalstolz kann man ja dann schon haben. Nicht?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ja, man hat ein bisschen das Wir-Gefühl. Ja, das ist ja so eine der, ich sag mal, der Kollateralfolgen des Sports, ja, dass man sagt, so plötzlich Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, haben plötzlich ein Wir-Gefühl, mhm, ja, und haben ein gemeinsames Freundbild und ein gemeinsames Feindbild. Und das bringt natürlich ein bisschen Struktur ins Leben und deswegen fühlt man sich da eben gut. Ja. Mhm. Gerade, also wir haben es ja dann öfter mal auf dem Weihnachtsmarkt geguckt, beziehungsweise im Biergarten, der analog zu Weihnachtsmärkten so ein bisschen weihnachtlich geschmückt war, so, war sehr schön mit einer großen Leinwand und ganz vielen Herrenhuter Sternen und so weiter. Und das war schon ein Wir-Gefühl, aber dass ich jetzt ein Fan wäre, nee, kann ich ehrlich gesagt
nicht. Aber jetzt auch noch so diese fiesen kleinen Spitzen, das ist ja jetzt auch nicht nett. Ne?
Ja, naja.
Ja gut, aber
wie war das heute Morgen, Richard? Hast du es gesagt? Nach dem Spiel von gestern trifft die deutsche Mannschaft heute als nächstes auf das Team der Lufthansa.
Es ist schon ein bisschen traurig, ne? Ja, aber das ist so dieses, weißt du, wo vorher auch immer alles so groß ist. Ach, Deutschland ist immer einer der Favoriten. Deutschland ist immer ein Spitzenkandidat. Woraus sich dieser Nimbus, das noch zehrt, weiß man ja auch nicht nach den letzten Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, ne? Trotzdem.
Das ist länger, ja. Das ist eben blöd für eine Turniermannschaft, die wir ja sind, ja, wenn du immer schon ausscheidest, bevor das Turnier richtig losgeht.
Ich weiß aber, woran es liegt.
Du weißt auch. Du bist einer von den 80 Millionen, die wissen, woran es liegt. Ja, also bitte, Herr Klein.
Nee, ich bin von den 80 Millionen, die alle keine Ahnung haben, bin ich der Einzige, der mal wirklich Ahnung hier hat von Fußball. Okay. Es liegt ganz simpel daran. Überleg doch mal früher. Wir sind kaum übern Brenner. Alles erfolgreiche Turniere oder Mexico, mi amor, mit Peter Alexander.
Die haben gesungen früher.
Die haben früher immer gesungen. Der Berti Vogt sah blöd aus wie nie, wenn er da in der Mannschaft stand und mit die Lippen bewegt hat. Ja. Lothar Matthäus sah auch übel aus, aber Michael Schanze hat mit denen Kopfball gespielt und die haben gesungen. Und
Fußball ist unser Leben, Fußball ist unser Leben.
Ja.
Das stimmt, das müssen so die 70er, 80er oder
so sein, und seitdem die nicht mehr singen, gewinnen die nichts mehr.
Ja. Naja, das könnte natürlich eine Theorie sein. Ja, das sollten wir ändern, aber ich weiß nicht, ob das jemand will.
Mir will das niemand, ich weiß.
Hansi Flick dirigiert die Fußballnationalmannschaft. Naja,
mit Florian Silbereisen. Das müsste auch Florian Silbereisen dann machen. Das kann nicht hier so ein cooler Clouseau oder hier, weiß ich nicht, Vincent Weiß sein. Das muss so ein Florian Silbereisen, muss mit denen so brüderlich in Arm
geht
in Arm.
Ja, nee, da geht kein Star mehr ran, weil das ist ja genau das Phänomen dieser Zeit. Also in den 70er, 80ern, da konntest du dich noch identifizieren. Da hattest du als Michael Schanze oder wer dann noch, Peter Alexander. Ich glaube, Udo Jürgens hat auch mal Fußballsong und so gemacht. Mhm. Das hat ja keiner krumm genommen. Aber heutzutage, wenn du sagst, ich stehe jetzt hinter einer Nationalmannschaft, wenn das Florian Silbereisen machen würde, so gespalten wie die Gesellschaft immer gleich ist, ja, die einen sind so extrem dafür, die anderen sind so extrem dagegen, dann sagt er sich, ja, dann mache ich mir meine Karriere kaputt. Weil dann können mich alle die dagegen sind, also die jetzt mit Fußball nichts anfangen können, die können mich dann auch nicht mehr leiden. Das war, glaube ich, früher anders. Früher war das noch so ein bisschen übergreifender, glaube ich. So
ja, aber
als Gesellschaft, da hat man dem Fußballfan sein Fansein eben nachgesehen. Heute ist es ja fast schon wieder im Politikum, wenn du sagst, was Fußball-WM in Katar, gucke ich gerne. Dann bist du ja fast schon wieder, also ich will das gar nicht böse jetzt so interpretieren, aber es ist ja leider so. Und das kann ich mir vorstellen, dass dann der Flori Silbereisen sagt, nee, ich lass die Finger davon, ich singe nichts mit der Fußballnationalmannschaft.
Jetzt müssen wir aber, wenn wir das schon so wissenschaftlich angehen, wie du das tust, müssen wir uns auch die Fallhöhe des Florian Silbereisen betrachten.
Ja.
Der ja nun wirklich vieles schon getan hat in seinem Leben, viel respektabel, aber er ist ja zum Beispiel auch Traumschiffkapitän. Und da schon kommt der erste mediale Fernsehtipp dieser dieser Woche am Dienstag eine alte Traumschiff-Folge und zwar die erste mit Florian Silbereisen als Captain, wie heißt er, Parga oder so ähnlich, ja. mit der weltberühmten Szene. Und ich finde, jemand, der das getan hat, der kann auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft sogar nach dem Ausscheiden noch singen. Okay. Nämlich wie er auf der Brücke steht, mit dem Fernglas in die Weite guckt, mit so einer tiefen Stimme sagt.
Also, oh. Und da ist doch die Dings, die Gardine davor.
Richtig,
oder?
Das Rollo davor.
So. Das Rollo sogar, genau.
So, jetzt sind wir alle sehr gespannt, ob am Dienstag, wenn das ZDF diese weltberühmte Folge nochmal ausstrahlt, ob sie das rausgeschnitten haben.
Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, sehr schön, am Dienstag. Ich habe auch gleich noch einen Tipp, bevor alle wieder weggeschaltet haben oder ausgeschaltet haben, diesen Podcast. Wir bleiben mal auf dem Wasser oder im Wasser und ich meine das jetzt überhaupt nicht witzig, weil ich habe einen großartigen Film gesehen und das ist wahrscheinlich der beste Film, den ich in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe, heißt Die Schwimmerin. Ist ganz neu auf Netflix, ist überhaupt jetzt erst vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen in die Kinos gekommen auch, hatte Premiere im September in Toronto und das ist die Geschichte, vielleicht habt ihr schon davon gehört, von diesen zwei syrischen Mädchen, die zu Hause fliehen, also aus Damaskus, aus ihrer Heimat Syrien fliehen, total abenteuerlich dann über Lesbos dann nach Deutschland kommen. Und dann schließlich von Deutschland aus, vielleicht hätte ich noch dazu sagen müssen, dass sie Schwimmerinnen waren oder sind dort in Syrien und dass ihr Papa sie trainiert hat. Und dann in Deutschland dann tatsächlich bei einem Verein, bei einem Schwimmverein wieder unterkommen und dann trainiert werden von Matthias
Schweighöfer.
Schweighöfer, richtig, das ist der Trainer. Und einem der Mädchen gelingt es dann tatsächlich zu den Olympischen Spielen nach Rio zu kommen, ihren großen Traum zu verwirklichen. Und das ist so ein intensiver Film, das sind so eindrückliche Bilder. Das ist wirklich irre, also weil auch so diese Darstellungsformen, ne? Also vielleicht sagen jetzt viele, oh, Krieg und Flüchtlinge, nee, das will ich nicht sehen. Das ist wirklich so toll gemacht von den Bildern her. Für uns ist ja Krieg immer noch so weit weg. Das ist so abstrakt, wir bringen den Krieg überhaupt nicht in den Kontext mit dem alltäglichen Leben. Aber dort zum Beispiel so hast du Bilder am Anfang, die gehen eben in Damaskus in einen Club, ganz normal, so wie wir auch in Clubs gegangen sind oder weiß nicht, ob von uns jetzt hier, von uns dreien, noch jemand in Clubs geht. Aber wie auch immer, die tanzen dort nach David Guetta, nach Titanium und so weiter. Und du siehst im Hintergrund wirklich, wie die Raketen explodieren, wie also dieser Krieg trotzdem Realität ist und die das versuchen irgendwie zu verdrängen, ja, also das als Alltag irgendwie annehmen, bis es dann eben wirklich nicht mehr aushalten und dort fliehen müssen, weil ringsherum die Menschen sterben, gute Freunde, Familienmitglieder und so weiter und sie sagen, es geht wirklich nicht mehr und dann sagen eben auch die Eltern, ja, wir schicken unsere Mädchen jetzt nach Deutschland, die sollen es besser haben als wir und vielleicht gibt es ja sogar eine Chance, dass wir dort nachgeholt werden, also als Eltern. Das Besondere ist, dass man mit diesen Figuren so verschmilzt, ja, also es gibt keine Untertitelung, es gibt keine Umwege über Synchronisation oder so, alle sprechen eine Sprache, alle sind genauso wie wir sind, also das könnten alles beste Freundinnen, beste Kumpel sein. Also genau so sind die Figuren gezeichnet und deswegen ergreift dieser Film so sehr. Und dann ja geht's irgendwann mit einem klapprigen Boot von der Türkei Richtung Lesbos, dann geht dieses Boot fast unter, dann springen die Mädchen dort raus und schwimmen kilometerweit und retten damit alle anderen Menschen in dem Boot. Und dann diese Odyssee, um bis nach Deutschland zu gelangen, das ist irre. Und auch so der Gedanke, dass diese Mädchen überhaupt nichts dafür können, in diese Lage gekommen zu sein. Überhaupt nicht. Die wollen einfach nur leben, die wollen einfach nur ihren Traum verwirklichen und trotzdem werden sie auf ihrer ganzen Strecke, auf dem ganzen Weg kriminalisiert, so als Flüchtlinge, auf einmal bist du nichts. Also ich höre jetzt auf, kann diesen Film wirklich total empfehlen, Die Schwimmerinnen, kann man sich echt angucken, gibt's jetzt bei Netflix,
Und wenn ich nicht Netflix hab, kann ich da einfach nur an mir einen Film kaufen? Ich bin doch hier immer ein bisschen unbedarft, was sowas angeht.
Micha, geht das?
Bei Netflix nicht, nee. Aber der kommt dann irgendwann auch bei den anderen oder du kennst ihn bei Amazon kaufen, Amazon, mieten, okay, und so weiter.
Ja, okay. Oder im Kino. Ja,
oder Kino. Wer internetmäßig so ein bisschen abgehängt ist, es gibt auch zum Beispiel Videoverleihdienste. Also, wenn wir Namen nennen, wir haben ja auch Netflix genannt gerade, dann kann man auch sagen, Videobuster zum Beispiel gibt es als Website, da kannst du dann Blu-Rays, ja, DVDs ausleihen für ein paar Euro. Dann kriegst du die zugeschickt, kannst wieder zurückschicken.
Oder gehst in die Videothek.
Gibt es noch welche?
Ja, klar.
Wir sind früher in die Videothek. Ja? Wir haben so 3-4 Filme ausgeliehen.
Das war schön.
Ja, das war toll.
Aber wie lange warst du nicht mehr da? Du überlegst doch noch, wann du die DVD zurückspulen musst, oder? Ja,
genau. Lange her. Ja. Okay, das ist schön. Da konnte ich jetzt meinen Filmtipp auch unterbringen. Also wir haben Traumschiff und wir haben Die Schwimmerinnen.
Ja. Christine, hast du was gelesen, geguckt?
Das Wunder von Manhattan.
Ja!
Ich hab mal das Weihnachtsfilm geguckt. Nee, jetzt ist doch Weihnachten.
Sehr schön.
Und ich finde, also das Wunder von Manhattan und Schweinchen Wilbur und seine Freunde und das letzte Einhorn, das sind so die drei Filme, die jedes Jahr dazugehören bei mir. Und Wunder von Manhattan habe ich schon geguckt. Kennt ihr, ne?
Ja, klar.
Mit dem kleinen Mädchen und der Weihnachtsmann in diesem Kaufhaus, wo dann alle anzweifeln, dass der echte Weihnachtsmann
der Santa ist. Der Santa ist.
Genau, da Weihnachtsmann.
Gibt's direkt eine Gerichtsverhandlung, war das?
Genau, ja. Direkt eine Gerichtsverhandlung, wo er dann alle überzeugt und die Mutter von der Kleinen, die ist ja auch eher so ein bisschen kühl und die beginnt dann auch wieder an Weihnachten zu glauben und dann auch so ein bisschen Liebe und so und so schön.
Und ihr Freund ist der Anwalt.
Genau.
Ja, genau. Also von der Mutter. Also genau. Und der haut den Weihnachtsmann dann raus.
Ja, die kommen sich dann dadurch auch wieder näher. Oh. Und die Kleine immer mit ihren großen Glubschi-Augen und dann, oh, ist das schön. Toll, das Wunder von Manhattan kann man jedes Jahr gucken.
Unbedingt.
Aber wenn du da mal was Neues sehen willst, also nicht immer nur das Gleiche. Es gibt ja so wahnsinnig viele Weihnachtsfilme von dieser einen amerikanischen Firma, Hallmark heißen die. Die laufen immer bei RTL, bei Super RTL, RTL 2 und so weiter. Die sehen auch alle gleich aus. Es ist auch immer irgendwie, junge, hübsche Frau kommt in ein kleines Dorf, lernt jungen, hübschen Mann kennen und findet sich erstmal doof. Der Weihnachtsbaum fällt um, es ist Schnee, der Weihnachtsmann ist nicht da und man verliebt sich. Punkt, aus Ende. Ist immer das Gleiche. Aber es gibt auch so ein paar richtig schöne Weihnachtsfilme. Zum Beispiel kennt ihr, ich glaube, das heißt Mrs. Miracle. Das, warte mal, ich muss es jetzt googeln, nicht, dass der Titel anders ist. Das ist auch ein Weihnachtsfilm, da ist eine Mrs. Miracle heißt es, ein zauberhaftes Kindermädchen. Da ist dann eine reifere Dame, so fast schon Mary Poppins-artig, so irgendwie so ein magisches Kindermädchen, hat man den Eindruck. Und die, die wird gespielt übrigens von, die Älteren erinnern sich, von der Sekretärin oder Hilfe von Remington Steele damals. Die so eine relativ patente Frau ist und so weiter. Und die wie gesagt, ist da die Mrs. Miracle. Und das sind wirklich auch total süße Filme. Da gibt es, glaube ich, zwei Stück von.
Die auch bei Das Tabu mitgespielt hat.
Hat sie?
Ja. Und Remington Steele 3, glaube ich. Dort war sie dann aber, glaube ich, der Dinosaurier, genau.
Du hast gar keine Ahnung, weißt du?
Aber er will mitreden.
Ne? Ja, aber weißt du, du hast auch gar keine, weißt du, jetzt kommst du gleich wieder mit dem Rilke-Zitat um die Ecke und hast von deinem Rilke doch auch gar keine Ahnung, wie wir heute festgestellt haben.
Nee, ich komme nicht mit dem Rilke zu. Ich komme, das schönste Zitat, das ich heute Morgen gelesen habe, Mordkomplott um Frau Dr. Schamlippe. Das sind die Schlagzeilen, die ich bei der Bild so liebe, bei der Bild-Zeitung. Mordkomplott um Frau Dr. Schamlippe. Eine Ärztin, die irgendwie ihren Ex um die Ecke bringen wollte. Warum die allerdings, Frau Dr. Schmidt?
Ich will es gar nicht wissen.
Wollen wir es wissen? Wollen wir es auflösen? Ja. Nee, wir wollen es nicht wissen, oder?
Eigentlich nicht.
Das, ja,
vielleicht
wir machen
ist nur die Anzeige verrutscht irgendwie.
Nein.
Das ist jetzt
das ist die Busenärztin. Guck mal an.
Da wissen nur Busen, oder? Also oben oder unten?
Ja, Frau
nee, die rafft so weit, dass der Busen zur anderen wird. Ja.
Ja, Dr. Lotta N.
Ja, okay. Aber jetzt bist du über den Rilke so hinweggehüpft. Du bist doch der große Anhänger. Hast du das heute mitbekommen, dass die...
Was denn?
Rilke? Über hier. Rainer Maria Rilke. Du kannst aus dem Stegreif jetzt gleich fünf Gedichte rezitieren. Dass jetzt sein Nachlass, nämlich hunderte von Notizbüchern, wurden jetzt von den Erben abgegeben. Ich glaube sogar verkauft. Die haben da Geld für genommen. Das deutsche Literatur... Warte mal, wie hieß es denn? Ich habe es doch eben noch aufgeschrieben. An das deutsche Literaturarchiv in Marburg. Die haben so einen atomsicheren Bunker und da lagert das alles drin. Und alles, was man jetzt schon so gesehen hat, ist, dass auch du, André, als größter lebender Rilke-Fan jetzt alles komplett neu denken musst, weil der Rilke hatte ja immer so suggeriert, er wäre so einer, der so nach Eingebung schreibt. Also zack, und dann kann er das aufschreiben und alles ist so fast schon göttlich gegeben. Nee, von wegen, der hat hunderte Notizbücher voll gekritzelt und hat jede Zeile ganz fein immer wieder nochmal neu komponiert und alles wieder hin und her, bis er dann schließlich das irgendwann mal veröffentlicht hat. Und also insofern wird die Literaturforschung, und das wird dich natürlich interessieren, deinen Rilke jetzt völlig neu definieren müssen.
Aber weil er so fleißig ist, darf ich an dieser Stelle vielleicht meinen Brecht zitieren, der da sagte, Genie ist Fleiß.
Siehst du?
Es fällt nicht einfach so in den Schoß, auch keinem Rilke.
Ja, aber wahrscheinlich
Genie
das Genie
ist
nach, Fleiß. Nach außen hin suggerieren, nee, das wird mir so, das ist mein Genie. Nee.
Der alte Bach hat gesagt, also Johann Sebastian Bach hat wohl mal den Satz geprägt, wenn jeder so fleißig wäre, wie ich fleißig bin, von ganz, ganz früh bis ganz, ganz spät, dann wäre auch jeder so berühmt wie ich. Hat der Bach mal gesagt.
Ja, der Bach hatte ja auch einen Lauf, ne?
Ja, der hat einen guten Lauf, ja. Das war doch beim Gottschalk, das ist ja das andere große Thema in dieser Woche gewesen. Ja, wer denn das? Thomas Gottschalk. Der hatte doch in seiner Mühle in Malibu, die abgebrannt ist, den Original, ich glaube das Originalmanuskript von Rilkes Panther Ja, hier, sein Blick ist vom vorübergehender Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben Kinderwelt und so weiter. Der hatte doch, glaube ich, das Original an der Wand hängen. Ich weiß gar nicht, ob er das gerettet hat.
Nee, seine Frau hat das Katzenklo gerettet. Das war doch damals der Skandal.
Wo ach, er dann und der Rilke ist verbrannt?
Mhm. Und sie ist aber nochmal rein und hat, glaube ich, die Katze oder das Katzenklo geholt und so. Und ich glaube, das war der Anfang vom Ende dieser Ehe.
Ah, das kann sein, ja, ja. Ja, ist ja ein bisschen in die Kritik geraten, Thomas Gottschalk. Viele haben gesagt, er ist dabei, sein eigenes Denkmal jetzt so ein bisschen zu demontieren. Er sagt, es waren einfach nur technische Probleme, weshalb es so lispelig klang und weshalb es so ein bisschen fahrig war, weil vieles hinter den Kulissen irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Ja, aber es gibt jetzt einen neuen Termin, das ist die gute Nachricht, so wie es einen neuen Termin für das nächste große Fußballturnier gibt. 2024 die EM in Deutschland, so gibt es 2023 auch eine nächste Folge, Wetten, dass. Ich glaube, am 23.11.23 kann man sich rechnen.
Ah, ja, okay.
Merkt ihr, das ist der Podcast mit Mehrwert.
Ja, schreiben wir direkt schon mal in den Kalender. 23.11.
Hm. Ja, schreibt schon mal ein, genau. Wahrscheinlich läuft am 22. das Traumschiff.
Ja. Und am 3. ja. Dann hier das Wunder von Manhattan und die Aschenbrödel laufen sowieso dreimal täglich.
Ja, ja. Und dann bei Wetten, das hat die Nationalmannschaft, dann die neue Nationalmannschaft, vielleicht Premiere als Chor.
Ja.
Das ist, dann, ja, das ist ja dann quasi nur ein paar Monate vor der EM in Deutschland.
Genau, die dann das Lied mit Florian Silbereisen zusammen singen und genau. Wir werden einen Text einreichen, weil dein Genie jetzt noch schnell
richtig
ein Gedicht schreibt.
Ja. Getextet von André Haupt.
Ja, sehr schön. Oh Gott. Ansonsten kommt langsam der Winter nach Deutschland, es ist Schnee und ich lese heute Morgen, dass unsere Klimaaktivisten, viele nennen sie auch Klimaextremisten und so weiter, also die Kleber hier, ja, die Festkleber, dass die jetzt wasser- und kälteresistenten Sekundenkleber benutzen. Heute Morgen schon ausprobiert in Leipzig. Die waren jetzt eine Woche irgendwie still. Hat man gedacht, okay, jetzt ist Waffenstillstand. Irgendwie war ja diese Geschichte am Hauptstadtflughafen und ja, großes Tor, Babo und ja, jetzt dachten sie alle, vielleicht kommen die zur Einsicht und vielleicht müssen sie auch gar nicht zur Einsicht kommen. Viele sagen ja, sie stehen definitiv auf der richtigen Seite der Geschichte, wenn man das alles mal vom Ende her denkt und aus der Vergangenheit, aus der Zukunft vielleicht jetzt mal zurückdenkt. Aber ja, jetzt geht's wieder los. Heute Morgen haben sie wohl in Leipzig den Innenstadtring lahmgelegt vor der Oper mit wasserfestem Sekundenkleber. Mein Lacher der letzten Woche war allerdings die Aktion, der vorletzten Woche war es, glaube ich, schon, in der Elbphilharmonie. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen
habt. Ja, Albert. Ja, an diesem Gruß, an dem Geländer da.
Ja, am Pult, ja, also Pult, am Dirigentenpult, ja. Haben sie sich festgeklebt. Und ja, das. Sie hatten nicht beachtet, dass man das einfach rausziehen kann. Und dann wurden die quasi mit ihrem, mit dem Geländer ins Foyer gestellt.
Das ist wie so eine Kleiderstange, ne?
Ja. Ja. Und dort standen sie und haben auch ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt, bis die Polizei sie dann abgeholt hat. Ja, das fand ich ganz, ganz witzig. Ja, obwohl das Anliegen ja vielleicht durchaus ein akzeptables ist. Du merkst schon, Micha ist ganz ruhig. Ja, ich glaube, Micha würde sich auch irgendwo festkleben.
Das weiß ich nicht. Nee, ach nee, das nicht. Also ich mag auch nicht so gern auf Straßenböden rumsitzen und so weiter. Mhm. Aber ich denke nur, ja, das ist natürlich, also mit dem das Foto, wie die beiden da standen an dem Gitter und so, da habe ich dann jetzt auch gerade überlegt, was ist denn mit dem Recht am eigenen Bild? Ist das dann wieder okay, dass man das so veröffentlicht und sie so blößisch, aber egal, wie auch immer.
Na, aber wer sowas macht, wer sich in der Öffentlichkeit irgendwo festklebt, muss natürlich damit rechnen, fotografiert zu werden.
Richtig, genau, das ja. Ist natürlich der Hintergrund. Aber auf der anderen Seite, jetzt nehmen wir mal an, die beiden hätten sich vor die Elbphilharmonie gestellt, da auf die Elbphilharmonie Plaza, da wo man hochkommt, die schöne Rolltreppe hochfährt, dann oben da steht mit den schönen Anzugträgern und Kleidchenträgern zusammen und da hätten sie ihre Flyer verteilt auf recycelten Papier bedruckt und wo sie schreiben, wisst ihr was, diese Oper hier hat so und so viel Milliarden verschlungen, wurde auf Stützen in den Hafen gerammt, jeder Platz hier, wenn sie jetzt gerade in die Oper gehen, ist mit 500 € subventioniert pro Tag. So, wisst ihr was man mit dem Geld eigentlich alles machen könnte für den Klimaschutz und so? Ich glaube, es hätte von den ganzen SUV-Fahrern, die da gerade zur Oper gefahren sind, hätte es niemanden interessiert und wir hätten schon gar nicht, würden wir drei hier darüber reden. Also insofern, ja, es ist
ganz wahrscheinlich. Wir reden ja auch nicht darüber.
Nein, aber du hast ja auch recht, Michael.
Wir reden nicht über den Klimawandel, das ist das Problem bei der Nummer. Ne?
Genau.
Ja.
Mhm.
Wozu brauchen wir Opern, wenn es Miss Miracle gibt?
Ja, eben. Ja, sag ich doch.
Ja,
wie viele Menschen interessiert Miss Miracle? Wie viele Menschen interessiert, dass der Aida da zum Stimmbruch trällert? Ja.
Naja, das ist also. Ich
das glaube, kommt aufs Gleiche raus.
Ich glaube, das Rennen verliert Miss Miracle.
Bin ich nicht sicher.
Das hoffst du.
Ja, das ist mein Glaube, ja. Ja, das ist natürlich, das ist schon schwierig. Und deshalb, klar, gehen die und laufen die Gefahr, dass sie völlig an Akzeptanz jetzt verlieren und dass sie diese gute Sache, die sie ja eigentlich vertreten, diese richtige Sache, die sie eigentlich vertreten, dass sie die durch ihre Aktion völlig unmöglich machen und dass eben selbst die Menschen, die sagen, ja, wir müssen da was tun und es geht doch wirklich um alles oder nichts und daran hängt, dass selbst die sagen, ach, naja, ja. Nee, eigentlich auf diese Art und Weise, nee, das würde ich nicht unterstützen. Also sie bringen eher diese Sache in Verruf und schaden eigentlich der Sache mit diesen Aktionen, als dass es der Sache am Ende nutzt. Aber natürlich, ja, auf der richtigen Seite der Geschichte stehen sie womöglich und wie sollen sie sich sonst Gehör verschaffen? Das ist die Frage.
Ne? Das Problem ist, dass wir alle, ich sag mal, die wir weder auf der einen noch auf der anderen Seite ganz extrem stehen jetzt, sondern einfach so die normale Bevölkerung sind, die wir dann sagen, ja, eigentlich stimmt, ihr habt recht, da müsste man was tun. Ich jetzt vielleicht nicht, weil ich habe das Auto gerade erst gekauft. Ich kann jetzt nicht auf Elektro umsteigen oder sonst was, aber alle anderen, generell müsste man was tun und da müsste der Staat auch mal was unternehmen. Ich glaube, unter denen, die dann Verständnis noch haben für Einschränkungen in Sachen Klimaschutz und so weiter, ist es dann schwierig, wenn man gerade auf der Autobahn, auf dem Leipziger Ring oder eben in Berlin da auf der A100 steht, 3 Stunden im Stau steht, weil da vorne ein paar kleben, ne?
Ja, ja.
Ja, ja, ist richtig.
Und es ist auch schwierig. Also ich wage jetzt mal die steile These, würde man die Forderung dieser Menschen, die im Kern bestimmt richtig liegen und es gibt ja eigentlich kaum eine Alternative dazu, aber würde man diese Forderung tatsächlich jetzt mal völlig utopisch dahingesagt, innerhalb von einem Jahr oder 2 Jahren umsetzen wollen oder würde man das tatsächlich irgendwie durchprügeln, all diese Dinge, dann würden unsere Demokratien zusammenbrechen, dann würden die staatlichen Strukturen zusammenbrechen, weil die Menschen, die Gesellschaften überhaupt noch nicht so weit sind und das gar nicht mit sich machen lassen würden, dass man plötzlich, keine Ahnung, fossile Brennstoffe sofort verbietet und dass man Autofahren, Benziner, Diesel und so weiter. Also das umfasst ja all das. Eigentlich müsste man es tun, um diese Temperaturziele zu erreichen, um diesem Planeten noch eine Chance zu geben. Aber ich denke, dass die Politik da wirklich so ein bisschen in einer Sackgasse ist und sagt, ja, einerseits wissen wir auch, dass wir das tun müssten, aber andererseits, wenn wir das morgen umsetzen, dann bricht uns ja alles zusammen. Weil wir haben ja auch in diesem Podcast schon gelernt, unsere Demokratien hängen nun mal am Wohlstand. Das ist nun mal, hängen nun mal an diesen Komfortzonen, die sich die Menschen geschaffen haben. Und nur Menschen, die in diesem relativen Wohlstand, sicherlich hat er eine gewisse Schere, aber es ist ja für alle ein relativer Wohlstand, nur diese Menschen entscheiden sich eben bei der nächsten Wahl auch wieder für die Demokratie und für die demokratischen Parteien. Und das ist sicherlich da ein ganz schöner Spagat, den die Politik hinbekommen muss.
Ja, und da sind wir uns alle natürlich am nächsten. Ne? Also wenn man dann entscheiden soll, was ist in 50 Jahren, was ist in 60 Jahren, würden wir darüber entscheiden, was ist in 20 Jahren. Da würden viele vielleicht nochmal anders drüber nachdenken. Aber wenn man hört, wir müssen Klimaziele für 2050, für 2060 irgendwas machen und tun, da sagen doch die meisten von uns, ja, schön gedacht, aber nee, morgen fliege ich in Urlaub. Also ja, klar.
Und was ist mit den ganzen Schönheits-OPs? Was ist mit Frau Dr. Schamlippe? Ja, das ist ja auch so ein Riesenkomplex. Apropos Schönheit, warte mal, ich hab Post bekommen von einem Optiker.
Aha. Ach, der Herr Gral.
Herr Gral war es,
ja. Hast du doch heute früh schon erzählt, ja.
Ach, Herr Gral, ich habe jetzt den Namen nicht. Dankeschön. Uwe Gral war es, genau. Optiker, Optikermeister. Er hat mich nochmal so über das doch etwas differenzierte Thema Augenlasern beziehungsweise Kunstlinsen und so, hat er mich nochmal ein bisschen aufgeklärt aus Sicht des Optikers, natürlich.
Ja, ja.
Dass es eben doch nicht ganz so unproblematisch ist und jetzt auch nicht so ganz so dieses große Wundermittel, dass man sagt, so ich mache das, ich gehe ein gewisses Risiko ein. Und dafür habe ich dann bis an mein Lebensende Ruhe und 120% Sehkraft und brauche also auch als 90-Jähriger, wenn ich dann Traumschiff gucken möchte, mit Flori Silbereisen, keine Brille vom Fernseher und so weiter. Also er hat das alles mal ein bisschen relativiert und Dankeschön, er hat es hier im Podcast gehört, also Dankeschön nochmal Uwe für diese vielen interessanten Tipps und ich werde das sicherlich auch mit meinem Operateur nochmal besprechen.
Ja. Der hat da sicherlich noch ein paar Argumente.
Ja, genau.
Ob sie sind Haarfremse, Datei, Privatpatient, ding, 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 ding.
Ja, privat ist ja sowieso. Also ich glaube, du kriegst es eh nicht von den Kassen bezahlt, wenn überhaupt dann nur anteilig schon. So ein bisschen.
Na, ab einer gewissen Sehstärke schon, wenn es denn medizinisch auch wirklich nötig ist.
Ja,
ne?
Aber ich glaube,
ist es ja bei dir theoretisch nicht. Du kannst ja eine Brille auf die Nase setzen.
Ich glaube, das ist aber der Bereich, wo die Krankenkasse entscheidet, zahlen wir ihm diese Linse oder zahlen wir ihm den Hund?
Ja. Genau, im Zweifel darin so richtig. Ja. Nein, aber klar, also die Argumente, die der Uwe Grahl da vorgebracht hat und jeder, der sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt, ja, also jetzt Augenlasern oder Kunstlinsen, der wird sich ja auch etwas belesen haben und wird ja auch ein bisschen gucken und mal querlesen und jetzt nicht nur dem Operateur oder diesem Augenlaserzentrum oder wie die so alle heißen, blind vertrauen,
sehr schön, ja.
Ja. Ich glaube, es hat ja aber auch einen Sinn, dass es erst auf einem Auge immer machen. Ne? Es wird ja immer erst ein Auge und dann das nächste. Und selbst wenn, ich meine, das ist aber wie bei jeder Operation. Bei 1000 Sachen geht eben, keine Ahnung, ich kenne die Quote jetzt nicht, aber und selbst wenn bei 100.000 Sachen nur eins schief geht, wenn du das nur gerade bist, dann ist das Licht aus und dann kann man es einfach nicht wieder reparieren.
Also deswegen die Quote in meinem Bekannten...
Deswegen hat der Uwe Grahl, hat der Uwe Grahl auch am Schluss geschrieben, ich wünsche Ihnen viel Glück. Nein, besser gesagt, ich wünsche Ihnen wenig Pech bei dieser Operation.
Ja, und ich kann dir direkt sagen, also die Quote in meinem näheren Umkreis, sprich meine Eltern haben das machen lassen, in deutlich höherem Alter als bei dir jetzt gerade. Bei meinem Vater, das erste Auge ist schief gegangen. Oh. So, das zweite danach war irgendwann okay. Das muss man einfach berücksichtigen. Ne? Da ist tatsächlich, das kann auch, wenn der Operateur gut ist, da kann immer was passieren.
Okay, also mein Papa hat es auch, aber mein Papa hatte auch wirklich minus 13, also das war wirklich medizinisch notwendig, hat auch zwei Kunstlinsen bekommen, da ist es gut gegangen damals, das ist aber jetzt auch bestimmt schon 15 Jahre her.
Mein lieber Freund, der Erik, der Schauspieler, einer der größten, die wir haben, ich mache ja gerne Werbung, ja, Erik Brünner, ich glaube, wir haben den Podcast auch schon mal besprochen, der hat es auch machen lassen, der ist auch total zufrieden. Und ich bin halt ein bisschen skeptisch. Also lieber Uwe Grahl, wenn du das jetzt wieder hörst hier im Podcast, natürlich muss der Optiker der natürliche Feind der Lasermedizin sein und der Kunst.
So wie der Operateur, der natürliche Freund seiner Operation ist, ne? Natürlich.
Ja, natürlich.
Das hebt sich doch auch meistens später im Alter dann aber sowieso wieder auf. Und eine kleine Lesebrille kann ja sein, dass du die dann später auch wieder brauchst.
Das hat der Uwe auch geschrieben.
Siehst du, das ist ja Unsinn. Vielleicht wollte er auch dich wirklich nur warnen. Ja. Vor allem wegen so einem Kikifax. Was hast du? Plus zwei, minus zwei, also
plus,
hier so. Ein,
alle so
ein Plus. Ja, ist doch reine Eitelkeit,
sei
doch
ehrlich. Ist ein bisschen mehr, ja. Naja, okay, aber
das wichtige Wort, halten wir das fest, Eitelkeit, das wichtige Wort, vielleicht sollten wir daran arbeiten.
Ja, Eitelkeit,
so sind wir drauf gekommen, über die Eitelkeit.
Eigentlich ist es ja nur Eitelkeit.
Ja. Ne? So, aber ich finde die Diskussion auch mit Optikern, weil es ging auch mal darum, ja, vielleicht lieber besser Kontaktlinsen, also hier, wenn so diese Altersweitsichtigkeit, also sprich das Lesen fällt schwer kommt, dann gibt's ja auch die theoretisch die Kontaktlinsen, die beides können und so. Und auch der Optiker sagte auch, nee, Brille ist besser. Also vielleicht ist da so ein gewisser, wie soll man das, ein Meinungsbias, also sprich so eine gewisse Ausrichtung natürlich schon mit dabei beim Optiker, ne?
Ja,
aber er wird recht haben.
Und natürlich auch beim Operateur. Ja, also man muss gucken, dass man da so die Mitte findet. Ja, ihr wisst mein Mantra, die Wahrheit ist nicht so oder so, sondern sie ist so und so.
Aber vielleicht solltest du, weißt du, eine Zweitmeinung einholen. Vielleicht von Frau Dr. Schamlippe. Vielleicht sagt die dir, genau. Das mit den Linsen lassen Sie mal, aber ich mache Ihnen was wahnsinnig Schönes untenrum.
Was hat sie denn nur gemacht? Das müssen wir jetzt erklären.
Ich denke nur Busenwurst.
Bevor wir zur Frage kommen, die entscheidet, wer den gespielten
Witz...
Hier ist sie. Frau Dr. Schamlippe. Ja, warte, 49. Also Lona, Ex-Partner Thomas, eine gemeinsame Tochter. Nach der Trennung Familiengericht, dass der Vater das Sorgerecht bekommt. Aha. Das ist ja schon mal doof. So, mit ihrem neuen Ehemann, dem Mitangeklagten, auch ein Thomas, soll sie versucht haben, im Darknet einen Killer zu finden, um den Vater ihrer Tochter töten zu... Ach, das ist ja makaber. So, Mordauftrag, bla bla, überführt. Gestern, aber warum denn nun? Doktor, eine Spezialistin? Ah! Hier kommt's. Gestern begann der Prozess wegen versuchter Anstiftung zum Mord. Dr. Lotta N., in Klammern Spezialistin für Schamlippenkorrektur und Busenvergrößerung, ging zitternd zu ihrem Platz. Also jetzt wissen wir, wie es zusammenhängt mit der Frau Dr. Schamlippe.
Wahnsinn.
Was machen denn die Menschen? Also dem Thomas ist, glaube ich, nichts passiert. Das ist aufgeflogen. Ja, okay. Mann. Oder? Ja, nee, ich glaube, der lebt noch. Ja.
Ich hoffe es.
Passieren ja echt.
Wir müssen das
Sachen,
jetzt oder? Auch nicht weiter vertiefen, nee, das Thema ist nicht. Irgendwie komisch.
Eieieiei. Mann.
Ich überlege gerade, wozu
man das... sollte sich was schämen.
Wozu man das braucht. Also, naja, aber jede so, wie sie mag. Also, ich denke
nur... Jeder Schönheits-OP, ne?
Ja.
So. Wenn man nicht zufrieden ist. Das ist ja, es ist ja nichts anderes als Augenlasern. Wenn man nicht zufrieden ist, will man ja, irgendwas machen stimmt. lassen.
Richtig.
Gut, aber man kann auch damit nicht zufrieden sein.
Aber wenn man die Augen nicht lasern lässt oder die Kunstlinse rein, dann hat man vielleicht auch weniger Probleme mit der Schamlippe am Ende. Ja, also auch das
mit sämtlichen Schönheits-OPs. Ja. Lass es doch einfach so. Es ist doch, charmanter für dein Umfeld. Ach, ja, wenn du so. Uns dann früh richtig siehst, das ist doch gar nicht schön.
Jetzt bitte die Frage. Also,
Achso, eine Frage.
Ja, Christine stellt eine Frage und wer mich oder euch die Frage falsch beantwortet, der muss hier einen kurzen gespielten Witz kredenzen. Mhm. Bitteschön.
Seid ihr bereit?
Ja.
Geht es heute mal um eine Redewendung und zwar jemanden am Schlawittchen packen. Ne?
Oh Gott.
Kennen wir alle?
Ja.
Ja. Gemäß der, lange diese Redewendung, gemäß der ursprünglichen Wortbedeutung, wenn man jemanden am Schlawittchen packt, ist das eine Person, die gerade dabei ist, ein Wagenrad zu beschlagen, ein Bettlaken auszuschütteln oder eine Gans an den Flügeln zu halten.
Was noch mal? Also diese Person...
Jemanden am Schlawittchen packen. Das ist eine Redewendung, die es schon wirklich ganz lange gibt.
Ja, verstehe ich.
Und früher war das jemand, der ein Wagenrad beschlägt, der ein Bettlaken ausschüttelt oder eine Gans an den Flügeln hält. Also wo kommt diese Redewendung her quasi?
Ist es denn wirklich Schlawittchen oder
Schlawittchen? Glaube ich. Ja, Schlawittchen.
Mit F. Also, das hilft mir jetzt auch nicht.
Nein, richtig korrekt, es ist Schlawittchen.
Schlawittchen.
Wir hier in Sachsen sagen Schlawittchen. Wisst ihr?
Schlawittchen.
Schlawittchen, ja.
Wie Schneewittchen. Schneewittchen von den Gebrüder Grimm. Übrigens, Wilhelm Hauff in dieser Woche 190. Geburtstag ist auch nochmal wichtig. Das war aber nicht Schneewittchen. Wie gesagt, Wilhelm Hauff war der andere. Das war der mit Das kalte Herz zum Beispiel.
Der kleine Muck.
Und der kleine Muck, auch. Ja. Aber das nochmal am Rande. Ich wollte ja nur nochmal mit Wissen prahlen.
Christine, möchtest du heute einfach den Witz erzählen, weil du drei falsche Lösungen genommen hast? Von denen stimmt gar keine.
Am Schlawittchen packen. Also okay, also packen. Ich entscheide mich jetzt für die Gans. Ich bin bei der Gans.
Micha? Was war das? Bettdecke ausschütteln?
Bettdecke ausschütteln oder ein Wagenrad beschlagen?
Ich nehme mal das mit der Bettdecke.
Bettdecke?
Wahrscheinlich wegen Schlaf, bist du drauf gekommen, hast dir das als falsche Lösung überlegt, genau.
Schlawittchen. Jemanden am Schlawittchen packen, das war früher, also rein von der Wortbedeutung her, jemand, der eine Gans an den Flügeln hält. Das ist richtig, weil Gänse haben so Schwungfedern, die quasi Schlawittchen, also das war früher das Wort dafür. Und wenn du so ein großes Tier festhältst, musst du die möglichst mit festhalten, dass die Gans nicht mit den Flügeln schlagen kann, weil das tut nämlich ziemlich weh, ab einer gewissen Größe.
Okay.
Und deshalb hat man die am Schlawittchen gepackt und da kommt das ursprünglich her, wenn man so Geflügel gefangen hat, früher so im Stall.
Tja, Micha, hast du einen Witz? Hast du einen kurzen? Weil wir müssen nämlich relativ schnell weg. Ich sag mal Bescheid, wir sind nämlich beim Stollenfest, beim berühmten Stollenfest, auf dem berühmten Dresdner Striezelmarkt. Kannst du dir das vorstellen? Und wir sind nicht im Stollen, wir sind auf der Bühne. Wir dürfen die Ansager sein. Deswegen stehen wir ein bisschen unter Zeitdruck hier. Michael, hast du einen kurzen oder brauchst du einen kurzen von mir?
Nee, hast du einen? Ich hätte einen, ja. Also,
ich will mich nicht vordrängeln.
Ich hätte einen für Leute, die darüber nachdenken, sich die Augen austauschen zu lassen.
Meiner hätte schön in die Zeit gepasst. Ich hätte einen Fußballwitz.
Ja, dann machen wir den Fußballwitz. Du wirst ja nicht jünger, dann können wir den nächste Woche auch noch nehmen.
Vielleicht kann ich ihn ja nächste Woche ist noch nicht. Anfang Januar ist soweit. Vielleicht kann ich ihn da nicht mehr ablesen.
Dann spielen Christine und ich ihn dir vor.
Ja, also ich kann mir auch auflesen für 2024 den Witz. Für die Europameisterschaft.
Bis dahin habe ich das vergessen.
Mach du bitte, ich will mich ja nicht...
Fußball, mach bitte den Fußball.
Sei doch nicht so Mädchen, was
ja, wir
denn?
Können ja beide, pass auf, wir machen beide. Beide. Meiner ist ganz kurz.
Ganz kurz.
Okay. Christine ist an der Kasse, ich habe jetzt was eingekauft, ich brauche erstmal nur Christine als Mitspielerin, ja? Machst du bing, 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 bing und zum Schluss sagst du 76, 98, was weiß ich und fragst mich, sammeln Sie Punkte?
Also, okay.
Also wenn man vorab mich so vorbereitet, sagt, ich mache einen Fußballwitz, ne?
Also, piep, piep, piep. Hier, das da im Wagen bitte auch noch hochlegen, bitte. Piep, piep, piep. So, mach zusammen 83,90 €, bitte. Sammeln Sie Punkte?
Nee. ich bin Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Wie gut, dass wir noch einen zweiten Witz im Petto haben.
So, ich bin gespannt.
So, okay, das schneiden wir raus jetzt. Ja, den schneiden.
Nein, das muss alles, ist hier alles, der authentische Podcast, hier bleibt alles
drin. Stimmt, hier ist nie was geschnitten.
Das sollten wir uns mal angewöhnen.
Ja, es wäre besser. Ja. Okay. So, dann wir bleiben im Bereich Frau Dr. Schamlippe und Herr Dr. Linsensuppe, nämlich Medizin. Ich bin der Doktor und der André, dich brauche ich jetzt in dem Fall natürlich. Ja. Du kommst an und erzählst mir dein Leid und ich verschreibe dir was und dann musst du hinterher nachfragen, ob es denn wirklich helfen kann. Also du kommst jetzt mit deinem Problem. Ich bin Allgemeinmediziner für alles zu haben. Du kannst mich auch nach Linsen
fragen. Okay, ja, okay, alles klar. Ach, guten Tag, Herr Doktor, ja. Also ich wollte mal wissen, ich bin mir einfach nicht sicher mit dem Lasern. Ja, Laser, Kunstlinse, Kunsterbse. Ich bin mir einfach nicht schlüssig. Es gibt ja da so viele Möglichkeiten. Die einen sagen so, die anderen so. Haben Sie einen Rat für mich?
Ich würde Ihnen jetzt als erstes mal Moorbäder verschreiben.
Moorbäder? Glauben Sie, dass ich davon besser gucken kann?
Nee, ich glaube auch nicht, dass die helfen, aber sie gewöhnen sich schon mal an feuchte Erde.
Also nett ist anders.
Ja, also da war mein Punktewitz, also wirklich, also den fand ich da also sehr, sehr, sehr viel niedlicher.
Siehst, also Humor. Ja, also weil es da die Mannschaft betroffen hat und diesmal hat es dich betroffen. Ja. Humor ist, wenn man selbst drüber lacht.
Ja. Man darf ja auch mal ein bisschen egozentrisch sein.
Ich habe übrigens gerade eben noch ein Bild geschickt bekommen hier von Freunden. Mhm. Einen Bus zu verkaufen, nur viermal benutzt, ist der Bus der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
Ja. Ach ja. Naja, so, wir sind durch. Wir wünschen euch weiter eine schöne Adventszeit.
Und hören uns dann entweder in der Sendung wieder natürlich morgens oder aber nächste Woche mit einer neuen Folge Klein aber hart.
Ja, sehr, sehr gerne.
Schönen zweiten Advent.
Was winkst denn du?
Ich winke. Sieh
doch an, das seht doch mal.
Ach so,
okay, also der André winkt.
Ich winke.
Untertitel.
Oh, da möchte ich auch winken. Wenn der André winken darf, ich auch
das
winken.
Das sehe ich ja auch nicht.
Nie darf man winken. Immer heißt es im Fernsehen, du darfst nicht winken, wenn die Kamera auf dich zeigt.
Du musst aufpassen mit dem Arm und den Winkerarm, ne? Ja, die Bingo-Ärmchen. Musst du aufpassen.
Das lasse ich von Frau Dr. Schamlippe dann alles raffen.
Bin ich jetzt im Fernsehen? Hey, yo.
Warum sprichst du da so, wenn du bist? Okay, so, jetzt Schluss.
Jetzt Schluss.
Ohne winken.
Tschüss. Das wird doch noch schneiden.
Tschüss.